Kapitel 3, die wissenschaftliche Hochschule, gelesen von Jörg Dräger. Wenn im Zusammenhang mit einem neuen Leitbild für die Hochschule von der Wissenschaftlichkeit, von Universitäten und Fachhochschulen die Rede ist, so mag dies zunächst erstaunen. Wie kann eine Hochschule, die diesen Namen verdient, eine nicht wissenschaftliche Hochschule sein? Wissenschaftlichkeit, so könnte man sagen, ist geradezu ein wesentliches Merkmal oder ein Merkmal des Wesens von Hochschulen. Wissenschaftlichkeit ist ihr Kern, aber gerade der ist ja nach Meinung mancher ernsthaft in Gefahr. So jedenfalls die bekannte Diagnose von Dieter Simon zum Zustand unserer Hochschulen. Die deutsche Universität ist im Kern verrottet. Sie bedarf einer Neuorientierung. Gefragt ist eine Politik, die das wachstumsgläubige Denken ablöst. Wachstum und der Glaube daran werden als Grund der Verrottung identifiziert. Zu nicht weniger morbiden Schlüssen kommt die Diagnose von Jürgen Rüttgers aus dem Jahr 1997. Humboldts Universität ist tot. Und, als wäre das nicht schon genug, Humboldt ist tot. Für die deutsche Universität eine Feststellung so weitreichend wie die von Gottes Tod durch Nietzsche. Und wie bei Nietzsche scheint auch hier zu gelten, wir haben ihn getötet. Nun liegen Tod und Auferstehung bekanntlich eng zusammen. Nekrologie und Reformdiskurs sind zwei Seiten ein und desselben Schachspiels, Sprachspiels, dessen Regeln auch hier befolgt werden sollten. Daher zunächst zur Nekrologie. Entwicklungslinien. In der Tat hängen viele Probleme mit dem enormen Wachstum der Hochschulen seit dem Ende der 60er Jahre zusammen. Nun wäre es aber verkehrt, im Wachstum allein den Grund für die angebliche Verrottung der Hochschulen zu suchen. Denn die Entscheidung zur Öffnung der Hochschulen für breite Schichten der Bevölkerung war grundsätzlich richtig und für eine wissenschaftsbasierte Gesellschaft unabdingbar. Problematisch ist somit weniger das Wachstum schlechthin, als vielmehr die Tatsache, dass dieses Wachstum in falsche Richtungen gelenkt wurde und nicht mit entsprechenden Strukturveränderungen und Anreizsetzungen im Hochschulsystem einherging. Einige der entstandenen Strukturprobleme seien genannt. Der Hochschulausbau war in erster Linie Universitätsausbau. Dabei wurden viele bislang selbstständige, berufsorientierte Hochschulen, pädagogische, landwirtschaftliche Hochschulen, in die Universitäten integriert, was zu einer weitgehenden institutionellen Entdifferenzierung des Hochschulsystems führte. Erst die Gründung von Fachhochschulen trug zur Korrektur der entstandenen Universitätslastigkeit bei. Dennoch gleicht der tertiäre Bildungsbereich noch heute einer auf den Kopf gestellten Pyramide. Etwa 75% aller Studierenden studieren an den wissenschaftlich-methodisch ausbildenden Universitäten, rund 25% an den praxisnah ausgerichteten Fachhochschulen und nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an den mit der Praxis kooperierenden Berufsakademien, die es zudem nur in einigen Bundesländern gibt. Mit der institutionellen Entdifferenzierung verbunden war die Tendenz zu inhaltlichen Entdifferenzierungen. In Fächern mit einer bis dato praxisnahen Ausbildung begann ein Prozess der Angleichung von Ausbildungsstrukturen und Inhalten an die Prinzipien eines Universitätsstudiums. Der auf die Einheit von Forschung und Lehre gestützte Wissenschaftsbegriff, die Orientierung an der Grundlagenforschung und die Heranbildung von Wissenschaftlern wurden auch dort handlungsleitend, wo früher noch der Blick auf die berufliche Praxis üblich war. So richtig die quantitative Entwicklung auch war, die Chancen zur Förderung der Wissenschaftlichkeit der Hochschulen wurde nicht hinreichend genutzt. Denn vielfach blieben die Veränderungen auf einer eher formalen Ebene stecken und konnten letztlich die eigentlich erforderliche wissenschaftliche Tiefenwirkung nicht entwickeln. Denn das Hauptanliegen der Hochschulpolitik lag nicht darin, Anreize zu schaffen für wissenschaftliche Exzellenz. Differenzierung und Leistungsförderung standen nicht im Vordergrund, schon eher ihr Gegenteil. Die Vereinheitlichung des Hochschulsystems, gerade noch differenziert in die beiden Schubladen Universität und Fachhochschule, die Wissenschaftlichkeit letztlich normiert und für besondere Profilausprägungen kaum noch Spielraum belässt. Drei Gründe waren für diese Vereinheitlichungsbestrebungen bestimmend. Das grundgesetzlich vorgegebene Gebot der Einheitlichkeit der Lebensbedingungen, das im Hochschulbereich über einheitliche Studienverhältnisse realisiert werden sollte. Der Irrglaube, alle Hochschulen seien gleich oder müssten es sein. Und schließlich der Drang zur Reglementierung des Studiums, das ja bei stark gestiegenen Studentenzahlen zunehmend Ausbildungsfunktionen erhielt und deshalb in detaillierte Ausbildungsordnungen, Rahmenstudienordnungen, Rahmenprüfungsordnungen gefasst werden musste. Unter derartigen Bedingungen aber mutierten Hochschulen zu staatlichen Anstalten. Sie verkommen zu nachgeordneten Behörden, einer omnipräsenten Ministerialbürokratie, deren allgemeines Betreuungsamt ihre Wissenschaftlichkeit und autonome Selbstverwaltung unter einer intensiven Prozesssteuerung erstickt. Einige Symptome enger staatlicher Regulierungen seien erwähnt. Die kameralistische Budgetierung, die zwar genau vorgibt, wofür die zugewiesenen Mittel eingesetzt werden dürfen, im Gegenzug aber geradezu ihre Verschwendung fördert, Stichwort Dezemberfieber, Dienst-, Tarif-, beamtenrechtliche Regelungen, die eine flexible Personalpolitik der Hochschulen verhindern und Leistungen nicht honorieren. Gesetzlich vorgegebene Organisations- und Leitungsstrukturen, die einem effizienten Hochschulmanagement entgegenstehen. Eine Regelung des Hochschulzugangs, die alle möglichen, nur keine akademischen Kriterien für die Hochschulwahl oder die Zuweisung eines Studienplatzes zulässt. Eine Kapazitätsverordnung, die als Dinosaurier aus wachstumsgläubigen Zeiten über Kapazitäten in den Hochschulen herrscht und in alchemistisch anmutenden Verfahren Köpfe in Sitzflächen verwandelt. Die Festschreibung von Studienbedingungen, die ein effizientes und zielgerichtetes Studieren nicht selten verhindern und lange Studienzeiten sowie hohe Abbrecherquoten provozieren. Und schließlich Erlasse und Verordnungen zur Organisation und Struktur des Studiums, die aber letztlich nur zur Bürokratisierung führen und die Spielräume für eine eigenverantwortliche Qualitätssicherung beschneiden. Dies aber sind Entwicklungen, die Humboldt endgültig aus der Universität zu vertreiben scheinen. Eingriffe, unter denen der Patient leidet, stirbt und schließlich, ganz unwissenschaftlich, verrottet. Perspektiven. So viel zur Nekrologie. Wem dies alles zu düster erscheint, der sei schnell beruhigt. Denn die Universität hat sich über die Jahrhunderte ihrer Existenz hinweg als erstaunlich überlebensfähig erwiesen. Erfolgreicher war vielleicht nur die katholische Kirche. Und so besteht letztlich doch noch Anlass zur Hoffnung, dass die Verrottung noch nicht ganz so weit fortgeschritten und der Tod vielleicht noch aufzuhalten ist. Wenn aber der wissenschaftlichen Hochschule wieder mehr Raum zur Entfaltung gegeben werden soll, dann ist dafür Folgendes erforderlich. Erstens ein horizontal wie vertikal stärker differenziertes Hochschulsystem, das unterschiedliche Profilausprägungen, Schwerpunktsetzungen und Leistungsgrade kennt und in dem eine weitreichende Autonomie den Hochschulen die erforderlichen Handlungsspielräume eröffnet, die sie zur Herausbildung besonderer Kompetenzen in Forschung und Lehre benötigen. Denn die Wissenschaftlichkeit von Hochschulen hängt auch ganz entscheidend davon ab, ob die Skala möglicher Profilausbildungen nach oben offen ist oder ob sie gedeckelt ist und die Spielräume für Leistungsdifferenzierung und Kompetenzentwicklung begrenzt. Zweitens aber ist erforderlich, dass die Qualität von Forschung und Lehre wieder in den Vordergrund der hochschulpolitischen Diskussion rückt und als Leitlinie der Hochschulentwicklung wieder Anerkennung findet. Denn Qualität ist der wichtigste Erfolgsfaktor für wissenschaftliches Arbeiten und sie bestimmt auch die Fähigkeit von Hochschulen, im Wettbewerb um das beste Personal, um Wissenschaftler und Studenten erfolgreich zu agieren. Der Präsident der Stanford University, Gerhard Kasper, hat auf diesen Aspekt sehr deutlich hingewiesen, als er das Mission Statement oder Leitbild seiner Universität in den einfachen, aber gewichtigen Worten High Quality zusammenfasste und damit einen wesentlichen Aspekt der Wissenschaftlichkeit von Hochschulen in den Vordergrund rückte.
Wissenschaft und Qualität. Qualität als Prozess. Nun ist aber Qualität nicht einfach vorhanden und greifbar. Qualität ist, wie die Wissenschaft selbst, als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten und unablässig als solche zu suchen. Zitat Humboldt. Qualität ist ein nicht abzuschließender Prozess und daher erfordert sie bestimmte Maßnahmen, Regeln und Verfahren, die sie hervorbringen und mit denen sie gesichert werden kann. Qualitätssicherung in Hochschulen. In Hochschulen wurde Qualitätssicherung bislang auf der Grundlage mehr oder weniger informeller Verhaltensnormen, gemeinsamer Wertvorstellungen betrieben. Sie gründete in einer akademischen Kultur des intellektuellen Austauschs oder in dem für Wissenschaftler leitenden Kriterium der Exzellenz. Dies akzeptierte und praktizierte Elemente der Qualitätssicherung innerhalb der Scientific Community, denen komplementäre Instrumente der staatlichen Hochschulsteuerung gegenüberstehen. Verschiedene Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten haben jedoch dazu geführt, dass diese Formen der Qualitätssicherung allein nicht mehr ausreichen und folglich nach neuen Formen der Qualitätssicherung im Hochschulbereich gesucht werden muss. Neue Formen der Qualitätssicherung. Zum einen sind im Zuge der Hochschulexpansion die traditionellen Grundlagen akademischer Selbststeuerung unsicher geworden, da eine bindende und identitätsstiftende Kultur mit gemeinsamen Wert- und Zielvorstellungen nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden kann. Zum anderen reicht die Qualitätssicherung im Rahmen der traditionellen Ex-ante-Steuerung, die späteres Handeln und Wirken durch vorher ergriffene Maßnahmen bestimmt, nicht mehr aus. Sichtbarer Ausdruck hierfür ist das Qualitätssicherungsinstrument der Berufung, mit dem ein Wechsel auf die nachfolgenden 25 Jahre ausgestellt wird. Und zwar in personeller Hinsicht, wie auch mit Blick auf die Ausstattung, die in unbefristeten Berufungszusagen festgeschrieben wird. Bei dynamischen Umweltentwicklungen aber sind Festlegungen und derartige Zeiträume hinweg nicht mehr sinnvoll. Und eine darüber hinausgehende zentrale Steuerung von Hochschulen aus den Ministerien heraus ist mit der geforderten Flexibilität und Reagibilität des Systems und einzelner seiner Akteure nicht mehr zu vereinbaren. Qualitätssicherung und Forschungspraxis. Schließlich verlangen aber auch ein gewandeltes Wissenschaftsverständnis und Veränderungen in der Wissenschaftspraxis nach neuen Formen der Qualitätssicherung. Denn die tragende Säule der Qualitätssicherung in der Forschung, nämlich Peer Reviews, muss nachgedacht werden, wenn es nicht stimmt, und dafür gibt es durchaus gewichtige Anzeichen, dass ein neuer Modus 2 der Forschungspraxis sich durchzusetzen beginnt. Zitat Michael Gibbons et al. In dem Forschung nicht länger der Logik einzelner Disziplinen folgt, sondern man immer häufiger in Anwendungskontexten und temporären, transdisziplinären Netzwerken stattfindet. Dann kann Qualitätssicherung nicht mehr ausschließlich auf der Basis von in der Regel disziplinenorientierten Peer Reviews betrieben werden. Auch müssen im Prozess der Qualitätssicherung weitere Stakeholderinteressen berücksichtigt werden, wenn Forschungsförderung auf nationaler wie auf internationaler Ebene mit einer deutlicher formulierten Erwartung hinsichtlich der Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeiten von Forschungsergebnissen verbunden wird und wenn Forschungskooperationen im Rahmen von Public-Private Partnerships über institutionelle und sektorale Grenzen hinweg an Bedeutung und Relevanz gewinnen. Gerade in diesen Formen der Kooperation wird deutlich, dass der Umsetzungsprozess von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in den Anwendungsbereich immer weniger dem traditionellen linearen Muster folgt, sondern der Anwendungsbezug in wachsendem Maße bereits der Definition von Forschungsvorhaben zugrunde liegt. Zusätzliche Kriterien und veränderte Verfahren zur Qualitätssicherung sind daher erforderlich, um verschiedenen Disziplinen, Interessen, Ansprüchen und Erwartungen auch außerhalb einer Disziplin und außerhalb der Hochschulen als Institutionen der Grundlagenforschung hinreichend Rechnung zu tragen. Dann bestimmt sich auch Qualität nicht mehr ausschließlich durch disziplinäre Interessen und Fragestellungen. Vielmehr gewinnen bislang wenig berücksichtigte Aspekte wie die Wettbewerbsfähigkeit von Forschung, das Verhältnis zwischen dem betriebenen finanziellen Aufwand und den erzielten bzw. zu erwartenden Ergebnissen ebenso an Bedeutung wie die Verantwortung und Rechenschaftspflichtigkeit von Forschung gegenüber ihrem weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Rein forschungs- und disziplinimmanente Kriterien reichen zur Ermittlung dessen, was unter guter Wissenschaft und guter Forschung zu verstehen ist, nicht mehr aus. Multidimensionale Perspektiven. Damit wird aber deutlich, Qualitätssicherung ist zu einem schwierigen und äußerst komplexen Unterfangen geworden, das unter Berücksichtigung multidimensionaler Perspektiven betrieben werden muss. Mit zunehmender Komplexität der Umweltentwicklung, mit einer stärkeren Ausdifferenzierung auf institutioneller wie auf individueller Ebene von Aufgaben und Tätigkeitsmerkmalen, sowie im Zuge einer Diversifizierung der Stakeholderinteressen im Prozess der Generierung und der Verbreitung von Wissen, vervielfältigt sich sogleich auch das, was unter Qualität verstanden wird oder verstanden werden kann. Qualität und Autonomie. Qualitätsziele. Qualität ist somit mehrdimensional und ihre Sicherung ist nicht mit einem einzigen Instrument zu bewerkstelligen. Vor allem braucht Qualitätssicherung ein Zielsystem, an dem Qualität gemessen werden kann. Nun besteht aber eines der größten Defizite in den Hochschulen gerade darin, dass Qualitätsziele bislang noch nicht oder nur ansatzweise definiert wurden. Dies kann insofern nicht verwundern, als dazu nicht nur das Bewusstsein in den Hochschulen, sondern auch die hochschulpolitischen Voraussetzungen noch weitgehend fehlen, nämlich eine kooperative Hochschulautonomie als Grundlage für eigenverantwortliches, ziel- und qualitätsorientiertes Handeln. Autonomie als laissez-faire. Es wäre allerdings verfehlt, zwischen einer erweiterten Hochschulautonomie einerseits und der Qualität von Hochschuldienstleistungen andererseits einen zwingenden kausalen Zusammenhang herzustellen. Denn es wäre durchaus denkbar, dass mehr Hochschulautonomie eine Gefahr für Qualität bedeutet, da die Gesetzgebung weniger Sicherheiten und Orientierungsmöglichkeiten bietet. Hierzu ein Beispiel: Dass die Studierenden neben anderen zu denjenigen zählen müssen, die von einer erweiterten Autonomie profitieren, steht außer Zweifel. Allerdings hat Autonomie im Bereich von Studium und Lehre den eher negativen Beigeschmack von laissez-faire, dass man in der Regel mit den bekannten Phänomenen wie unkoordinierten Lehrprogrammen, ausfallenden Vorlesungen, mangelnder Betreuung etc. verbindet. Diese Art von Autonomie kann nicht gemeint sein. Autonomie muss daher zwingend mit dem Qualitätsaspekt verknüpft werden. Dabei kann es sich nicht um extern auferlegte, von der Ministerialbürokratie durchgeführte Maßnahmen zur Qualitätssicherung handeln. Ach, wer ist denn das? Timo von Stuckrad, CA Consult, guten Tag. Hallo, Herr Kaube. Ja. Ja, entfesselte Hochschule, ja, das kenne ich. Ja. Nee, machen wir eigentlich nicht mehr, nee. Nee, damit sind wir jetzt fertig. Es ist im Grunde schon alles gemacht. Ja. Nee. Finden Sie jetzt gut, ja? Ja, ist schön. Dann schreiben Sie mal einen Artikel, ne? Das finde ich gut. Ja, nee, wir machen dazu nichts mehr. Nee, das ist eigentlich vorbei. Ja. Ja, sehr gerne. Nö, brauchen Sie nicht nochmal anzurufen. Das ist gut. Ne? Ja, danke. Wiederhören. Tschüss. Entschuldigung, ich setze fort. Dabei kann es sich nicht um extern auferlegte, von der Ministerialbürokratie durchgeführte Maßnahmen zur Qualitätssicherung handeln. Qualitätssicherung ist vielmehr eine Aufgabe, die in den Verantwortungsbereich autonomer Hochschulen fällt. Für die staatliche Seite ist allerdings von Bedeutung, dass auf Hochschulseite entsprechende Mechanismen und Verfahren entwickelt werden und eingesetzt werden. Nicht die Instrumente der Qualitätssicherung, sondern die Tatsache, dass an Hochschulen Qualitätssicherung betrieben wird und dass damit qualitätsverbessernde Ergebnisse erzielt werden, ist für den Staat entscheidend. Dieser Aspekt muss dann in den staatlichen Steuerungssystemen und Instrumenten berücksichtigt werden, wobei insbesondere die Honorierung von qualitätssichernden Maßnahmen im Rahmen von Mittelverteilungsmodellen in Frage kommt. Qualität als Leitmotiv. Erforderlich ist damit zweierlei. Zum einen ein Hochschulsystem, das auf der Autonomie seiner Hochschulen aufbaut und ihre Wissenschaftlichkeit dadurch unterstützt, dass Qualität zum Leitmotiv der Hochschulentwicklung insgesamt erhoben wird. Hierzu wird ein funktionierendes System von Anreizen und Sanktionen benötigt, das Profilbildung und strategische Zieldefinitionen fördert und auf der Grundlage von Mindeststandards zum verantwortlichen Umgang mit Autonomie verpflichtet. Erforderlich ist zum anderen, dass Hochschulen ein konsequentes Qualitätsmanagement betreiben, das auf ein bestimmtes Zielsystem ausgerichtet ist und dabei unterschiedliche, aber klar identifizierte und definierte Aufgabenstellungen, Ansprüche und Erwartungen erfüllt. Dazu muss hochschulintern ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt werden, in dem Ziele erarbeitet und offengelegt werden, ein Prozess der strategischen Planung also, der einer vorhergehenden oder begleitenden Evaluation bedarf. Denn Evaluationen ermitteln Stärken und Schwächen, sie identifizieren Erfolgspotenziale für die Zukunft und dienen insofern der Qualitätssicherung. Ohne eine kritische Bewertung der Ist-Situation und ohne Vorstellung über die zu erreichenden Ziele kann Qualität nicht in zufriedenstellender Weise geplant, organisiert oder gesteuert werden.
Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung.
Dass an Hochschulen Qualitätssicherung betrieben werden muss, und zwar nicht nur mit Blick auf wissenschafts- oder forschungsimmanente Fragestellungen, sondern aus einer mehrdimensionalen Stakeholder-Perspektive heraus. Diese Notwendigkeit wird auch deutlich, wenn man sich die hochschulpolitische Forderung nach Rechenschaftslegung der Hochschulen gegenüber der Gesellschaft vergegenwärtigt. Diese Forderung ist in den vergangenen Jahren in einer sehr viel akzentuierteren Form als zuvor zum Ausdruck gebracht worden. Wobei es nicht nur um eine kritische Bewertung dessen geht, was mit den öffentlichen Mitteln in den Hochschulen passiert. Gefragt wird auch, was an den Hochschulen im Interesse der Öffentlichkeit geschieht. To wskazuje na to, że się stosunek pomiędzy nauką i społeczeństwem wyraźnie zmienił. Wissenschaftler greifen stärker in den Alltag der Menschen ein. Sie werden immer wichtiger, verlieren aber gleichzeitig etwas von ihrem Mysterium. Wissenschaftler sind keine Priester mehr. Die Gesellschaft fragt respektloser und lauter, welche Wissenschaft wollen wir? Darauf müssen sich Wissenschaftler einstellen. Sie können nicht abschotten. To dotyczy nie tylko poszczególnych naukowców, ale również szkół wyższych jako instytucja, deren Wissenschaftlichkeit letztlich auch darin zum Ausdruck kommt, dass sie sich in ihrem Tun nach außen öffnet und gegenüber der Gesellschaft Rechenschaft ablegt. Hierauf weisen auch die Economist, die am 8. Januar 1994 zur wachsenden Bedeutung der Rechenschaftspflichtigkeit von Hochschulen bemerkte. Vor 30 Jahren waren die Universitäten unbestreitbar und am meisten verhätschelten Institutionen der Welt. Nun sind die Universitäten überall in der Defensive. Es besteht kein Vertrauen mehr seitens der Regierung. Sie müssen sich Sorgen machen über zurückgehende Finanzmittel und den Verlust von Einfluss. Nicht mehr und nicht weniger als ein allgemeiner Pendelrückschlag gegen die akademische Welt ist auf dem Vormarsch.
Während somit in früheren Jahren grundsätzlich angenommen wurde, dass in die Hochschulen investierte Geld sei sinnvoll angelegt und die dort tätigen Wissenschaftler würden Gutes damit tun, ist dieses Vertrauen in die Hochschulen deutlich geringer geworden?
Die Gründe hierfür mögen vielfältig sein. Zum einen spielt sicherlich der Geldmangel in den öffentlichen Kassen eine wichtige Rolle. Zum anderen aber dürfte generell das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Wissenschaftler zur Lösung der politischen, ökonomischen und ökologischen Probleme gesunken sein. Nicht zuletzt auch wegen der unterschiedlichen Lösungen, die in der Regel für ein Problem angeboten werden. Und schließlich hat sich mit der Hochschulexpansion die Einbindung von Hochschulen in weitere soziale, politische, wirtschaftliche Zusammenhänge verstärkt, so dass die in sich abgeschlossene, nur nach ihren eigenen Kriterien und Werten funktionierende Gelehrtenrepublik zunehmend gesellschaftlich rechenschaftspflichtigen Institutionen gewichten ist. Nun ist dies kein auf Deutschland beschränktes, sondern ein globales Phänomen, das aber eines sehr deutlich macht. Hochschulen haben die Definitionshoheit über die Qualität ihrer Leistungen verloren. Daher wundert es nicht, wenn im Zusammenhang mit der Hochschulfinanzierung immer häufiger und viel direkter danach gefragt wird, was mit dem in die Hochschulen fließenden Geld geschieht. Und wenn zugleich die Forderung erhoben wird, das Geld gezielt dahin fließen zu lassen, wo hochwertige Leistungen erbracht werden. Damit wird aber nichts weniger als ein Paradigmenwechsel in der Steuerung der Hochschulen bzw. im Verhältnis des Staates gegenüber den Hochschulen eingeleitet, in dem nunmehr die Nachfrage und die Wirkung von Wissenschaft und Forschung eine viel größere Rolle spielen und die Steuerung sich in einem stärkeren Maße ex post an erbrachten Leistungen orientiert. Dies wiederum ist der Grundstein dafür, dass es wieder zu einer stärkeren und stärker wissenschaftsorientierenden Differenzierung im Hochschulbereich kommen kann. Denn was sich mit der Hinwendung zu Fragen der Qualität und ihrer Sicherung, mit der Forderung nach Rechenschaftslegung und mit dem Übergang zu leistungs- und ergebnisorientierten Verfahren der staatlichen Mittelverteilung letztlich offenbart, sind die Unterschiede zwischen Hochschulen, Profil-, Qualitäts- und Leistungsunterschiede, die weniger auf einer formalen und definitorischen Grundlage beruhen, als vielmehr aus einem höheren Maß an Eigenverantwortung in der Aufgabenwahrnehmung resultieren. Wenn sich also ein höheres Maß an Differenzierung im Hochschulbereich abzeichnet, dann ist im nächsten Schritt zu fragen, wie die zutage tragenden Unterschiede zu werten und zu bewerten sind. Denn auch Differenzierung ist kein Selbstzweck und kein Wert an sich, der einer kritischen Bewertung und Überprüfung entzogen wäre. Daher ist in diesem Zusammenhang seit einiger Zeit verstärkt von Evaluation die Rede, ein Begriff, der als Modewert der 90er Jahre im Hochschulbereich fast für jede reflektierende Aktivität genutzt wird. Za mało odbija się to pytanie, jak może i powinna działać analiza naukowa. Na przykład, jaki jest ten odpowiedni fason analizy dla poszczególnych pytań oraz próśb? Wissenschaftliche Leistungs- und Ergebnisbewertung, Evaluation. Als Instrument der Qualitätssicherung in den Hochschulen sind Evaluationen in erster Linie nach innen gerichtet. Ihre Ergebnisse sind insbesondere für Entscheidungs- und Organisationsentwicklungsprozesse von Bedeutung. Hierunter fallen auch Aspekte der Strategieentwicklung und strategischen Planung, also der Definition von Profilen und der Entwicklung von Zielen, unter deren qualitätsorientiertes Handeln künftig sehen soll. Im Mittelpunkt der Evaluation steht hier also weniger die Qualität von Leistungen selbst. Das Evaluationsinteresse ist vielmehr auf vorhandene Verfahren zur Qualitätssicherung gerichtet, die in ihrer Wirkungsweise betrachtet werden. Oder aber es werden strategische Planungen und Konzepte evaluiert, und zwar im Blick auf ihre Tragfähigkeit als Zielsystem, an dem sich künftiges Handeln orientieren kann. Es geht daher auch nicht darum, alle Einzelheiten des Evaluationsgegenstandes detailliert zu erfassen oder sie möglichst genau in Kennzahlen und quantitativen Dimensionen abzubilden. Im Vordergrund steht vielmehr eine kritische Auseinandersetzung mit Zielen, Planungen und Absichten, deren Wirkungsweise abgeschätzt und mit Blick auf die mit ihnen intendierten Ergebnisse bewertet wird. Als Instrument der Rechenschaftspflicht der Hochschulen gegenüber der Gesellschaft steht Evaluation dagegen im Zusammenhang mit der inzwischen recht deutlich geäußerten Erwartung nach mehr Transparenz im Hochschulbereich, und zwar sowohl auf der Angebots- als auch auf der Ergebnisseite, wo es insbesondere um Aspekte der Finanzzumessung im Rahmen von Verfahren der leistungsorientierten Mittelvergabe geht. Als Instrument der Rechenschaftslegung sind Evaluationen somit primär nach außen gerichtet. Sie dienen dem Nachweis von Leistungen gegenüber der Gesellschaft bzw. dem Hochschulträger und folglich müssen Darstellung und Bewertung von Leistungen genauer und gerechter durchgeführt werden. Damit wird deutlich, für die unterschiedlichen Zwecke und Zielsetzungen sowie unter Berücksichtigung der differenzierteren Zielgruppen und Adressaten von Evaluation müssen unterschiedliche Verfahren und Instrumente der Evaluation zum Einsatz kommen. Dabei sind in methodischer Hinsicht quantitativ und qualitativ orientierte Verfahren zu unterscheiden. Quantitative Verfahren stützen sich auf Leistungsindikatoren, Performance Indicators, und versuchen über intersubjektiv überprüfbare Kennzahlen, Aspekte des Inputs, zum Beispiel Studentenzahlen, des Throughputs, zum Beispiel Zwischenprüfungen, Dropout-Quote, und des Outputs, zum Beispiel Absolventenzahlen, Studiensemester, Promotionen, Publikationen, statistisch zu erfassen. Dagegen werden bei qualitativen Bewertungen, die in der Regel über Peer Review erfolgen, die von der akademischen Gemeinschaft entwickelten und akzeptierten Leistungsstandards in einem letztlich subjektiven Bewertungsprozess zur Beurteilung der Ausbildungssituation, der Qualität der Lehre und Lernprozesse oder der Forschungsergebnisse herangezogen. Allerdings kommen auch die Peers ohne gesicherte quantitative Datengrundlage nicht aus. Umgekehrt ergeben die Leistungskennzahlen ohne eine qualitative Interpretation ebenso wenig einen Sinn. Ein Grundsatz muss daher sein, beide Verfahren aufeinander abgestimmt einzusetzen. So unterschiedlich Evaluationen hinsichtlich ihrer Funktion, Methodik und Zielsetzung sein können, so unterschiedlich sind auch die möglichen Gutachter, die eine Bewertung vornehmen. Studierende und Absolventen, der Arbeitsmarkt, die Presse, externe Wissenschaftler, Peers, Unternehmensberater, Wissenschaftsforscher können je nach Interessen oder Auftragslage als Gutachter in Erscheinung treten. Dabei ist selbstverständlich zu unterscheiden, ob es sich um Evaluation zur Unterstützung qualitätssichernder Bemühungen auf Hochschul- oder Fachbereichsebene handelt oder ob es um Rechenschaftslegung geht. Generell ist allerdings festzuhalten, jede dieser Gruppen ist in der Lage, jeweils aus unterschiedlicher Sicht einen Teil der Beurteilungsfelder sachkundig abzudecken. Insofern haben sie ihre Berechtigung für die unterschiedlichsten Bereiche und Zwecke. Betrachtet man nun aber die Entwicklung der vergangenen Jahre, so wird deutlich, dass zwischen den Zielen Qualitätssicherung, Rechenschaftslegung und Mittelverteilung nicht immer mit der erforderlichen Deutlichkeit unterschieden wird. Dies ist insbesondere dort der Fall, wo Evaluation als Neuerung empfunden wurde und wo sie die intensivste Diskussion hervorgerufen hat, nämlich in den Bereichen Studium und Lehre. Dies sind im Übrigen auch die Bereiche, in denen der hochschulpolitische Druck auf die Hochschulen am größten und der Ruf nach Rechenschaftslegung bislang am lautesten war.
Evaluation zur Qualitätssicherung, gelesen von Sigrun Nickel. Nun setzen die meisten der in diesem Zusammenhang inzwischen entwickelten Formen der Evaluation zunächst auf die Selbstheilungskräfte der Hochschulen. Darum stellen Selbstevaluationen ein tragendes Strukturelement im Rahmen von Evaluationsverfahren dar. Dies ist jedoch insofern nichts grundsätzlich Neues. Auch das Kollegialitätsprinzip beruht auf verschiedenen Mechanismen der Selbstevaluation. Es baut auf Hierarchiefreiheit auf und funktioniert nach den Regeln der Selbstorganisation und Selbstkontrolle. Diese Selbstkontrolle funktioniert bei einer auf gemeinsamen Wertvorstellungen und Qualitätsstandards beruhenden Organisationskultur, zumindest auf der Ebene der Fachbereiche. Sie ist aber im Zuge des Wachstums in den 60er und 70er Jahren mehr oder weniger verloren gegangen. Darüber hinaus ist diese Selbstkontrolle bei den Professoren durch die Gruppenhochschule mit ihren knappen Mehrheitsverhältnissen weitgehend außer Kraft gesetzt worden, weil man sich im Zweifel auch um die schwarzen Schafe der Zunft scharen musste, um Abstimmungsniederlagen zu vermeiden. Aus diesem Grund scheint eine Fremdkontrolle auch bei Selbstevaluation notwendig zu sein. Fremdkontrolle darf aber nicht verwechselt werden mit Fremdorganisation. Dies scheint jedoch häufig der Fall zu sein, wenn von staatlicher Seite Evaluationen verordnet werden. Dies gilt insbesondere für die Form der Evaluation im Rahmen von Lehrberichten, die einen Versuch darstellen, von außen die Effizienz und Effektivität des Hochschulsystems mit einem aus dem Inneren der Hochschule kommenden Kontrollinstrument zu sichern. Allerdings krankt dieses Instrument daran, dass seine Zielsetzungen so unklar sind, die daran geknüpften Erwartungen dagegen umso größer. Lehrberichte sollen das instrumentelle Rückgrat von Evaluationsaktivitäten und anderen Bemühungen zur Qualitätssicherung an den Hochschulen bilden. Von ihnen wird mehr Transparenz im Bereich des Lehr- und Studienbetriebs der Hochschulen, Fakultäten und Fächer erwartet. Ihr systemischer Ansatz soll das Blickfeld über die einzelnen Lehrveranstaltungen und deren Beurteilung hinaus auf Studienabschnitte, Studiengänge sowie Rahmenbedingungen der Ausbildung von Studien- und Prüfungsordnungen bis hin zu Ressourcen und Lehrmanagement erweitern. Lehrberichte sollen außerdem über Maßnahmen zur Studienreform, Qualitätssicherung und Verbesserung sowie über Meinungen der Lehrenden und Studierenden zur Ausbildung informieren. Es zeigt sich allerdings nicht nur bei diesem Instrumentarium, dass Transparenz allein keine kontrollierende Wirkung hat. Da die inhaltliche Zielsetzung der bisherigen Lehrberichte letztlich ebenso diffus ist wie ihr Adressatenkreis, in Klammern Ministerium, Öffentlichkeit, zukünftige, jetzige Studierende, Klammer zu, ist ihre Wirkung äußerst begrenzt. Darüber hinaus kann zu viel Information wieder zum selben Maß an Intransparenz führen wie gar keine Information. Und schließlich haben sich staatlich angeordnete Lehrberichte immer dem Verdacht zu erwehren, dass sie als Instrument der Mittelkürzung bzw. der Ressourcenumleitung und Umwidmung herangezogen werden, was sich natürlich direkt auf die Freimütigkeit auswirkt, mit der die Berichterstattung seitens der Hochschulen und Fachbereiche wahrgenommen wird. Insofern sind Lehrberichte weniger als Instrument der externen Qualitätskontrolle und schon gar nicht als Mittel zur externen Berichterstattung und Rechenschaftslegung geeignet. Sie können aber als ein Instrument der Selbstkontrolle eines Fachbereichs angesehen werden, das durchaus eine positive Wirkung entfalten kann, wenn die Selbstkontrolle funktioniert. Auf diesen Überlegungen aufbauend wird neben der Evaluation im Rahmen einer Selbstberichterstattung auch in Deutschland immer häufiger eine Kombination von Selbstevaluation und externer Begutachtung durch Peers praktiziert. Dabei erstellt der zu evaluierende Fachbereich anhand eines vorher fixierten Fragenkataloges einen Selbstbericht, der den externen Gutachtern als Grundlage für Fragen bei ihren Besuchen dient. Die Ergebnisse der externen Evaluation werden anschließend mit einem Evaluationsbericht der Gutachtergruppe zusammengefasst. Nun bringt dieses zweistufige Modell der Evaluation durchaus Probleme mit sich. Bei den Selbstberichten stellt sich heraus, dass die Fachbereiche einerseits erhebliche Schwierigkeiten haben, die erforderlichen Daten zu beschaffen und aufzubereiten. Andererseits fällt es ihnen außerordentlich schwer, fachbereichsbezogene Ziele zu formulieren. In der Regel kommt es im Verlauf des Verfahrens, häufig erstmals seit einer Vielzahl von Jahren, zu einer Zieldiskussion im Fachbereich, die oftmals auch nicht annähernd befriedigend abgeschlossen werden kann. Bei den Evaluationsberichten stellt sich darüber hinaus das Problem der Folgerungen oder Konsequenzen. Hierbei sind neben einem konstruktiven Aufgreifen kritischer Bewertungen aller Formen des Widerstandsverhaltens im Hochschulbereich erkennbar. Man lässt Evaluationen über sich ergehen und sitzt sie aus. Ein beliebtes Manöver besteht auch darin, die Wissenschaftlichkeit der Verfahren und deren Ergebnisse anzuzweifeln. Oder aber man schreitet zur Problemverlagerung mit Warteschleife, ein Verfahren, das zumindest zeitweilig für Entlastung sorgt und immer auch die Hoffnung nährt, ein Problem oder eine Aufgabe ließe sich dadurch lösen, dass ein anderer sich damit befassen muss und darüber die Lust verliert.
Evaluation zur Rechenschaftslegung und Mittelzuteilung. Betrachtet man nun die öffentliche Dimension von Qualität, So kommt der Rechenschaftslegung gegenüber der Gesellschaft als Träger und Finanzier der Hochschulen eine besondere Bedeutung zu. Das Interesse richtet sich dabei insbesondere auf eine detaillierte Darstellung bzw. Feststellung von Ergebnissen und Leistungen, die dann als Grundlage für die Zuweisung von Mitteln herangezogen werden können. Im Rahmen einer derart output-orientierten Steuerung sind Peer Reviews ein nur wenig geeignetes Instrument der Evaluation und Ergebnisfeststellung. Genauere Verfahren und Instrumente sind hier erforderlich, und insbesondere ist die Mittelverteilung selbst so zu konzipieren, dass sie als output-orientiertes Modell eine sehr viel stärkere evaluatorische Funktion und Wirkung entwickelt, als dies bei traditionellen Instrumenten der Ex-ante-Steuerung der Fall ist. Dabei müssen im Rahmen des Modells die richtigen, das heißt wissenschaftsangemessene und kompatible Ziele und Ergebnisse definiert und honoriert werden. Die Einbindung von Hochschulleistungen in ein wissenschaftsgerechtes Zielsystem ist unerlässlich, wenn Modelle der Mittelzuweisung über die finanztechnischen Aspekte hinaus auch einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wissenschaftlichkeit von Hochschulen leisten sollen. Vor diesem Hintergrund müssen umfassende Modelle der Mittelverteilung entworfen und als Mehrkomponentencocktail mit einem Volumen, einem Leistungs- und einem Innovationsteil konzipiert und implementiert werden. Dabei werden die Volumen- und Leistungskomponenten in der Regel über formelgebundene Zuweisungen realisiert. Der Innovationsanteil hingegen impliziert zumeist diskretionäre Zuweisungen, da gezielte Innovationsanreize über rückwärtsgewandte Indikatormessungen nur schwer zu vermitteln sind. Unterschiede bestehen sowohl im Mischungsverhältnis des Cocktails als auch darin, dass die finanziell honorierten Aufgaben und Leistungen der Hochschulen ganz verschiedene Aspekte beinhalten können. Letzteres zeigt die Abhängigkeit der Modellgestaltung von den zugrunde liegenden politischen Zielen. Dabei fällt auf, dass die derzeit in Deutschland diskutierten Modelle eine im internationalen Vergleich relativ hohe Zielhaltigkeit aufweisen. So soll mit den Modellen in Deutschland eine breite Palette hochschulpolitischer Ziele, von der Studienzeitverkürzung bis hin zur Frauenförderung, realisiert werden, was nicht nur zu einer hohen Ziel- und Steuerungsdichte führen kann, sondern auch die Gefahr einer Unterordnung wissenschaftlicher Zielsetzungen unter allgemeinere gesellschaftspolitische Anliegen in sich birgt. In Formelmodellen, wie sie in anderen Ländern praktiziert werden, spielen diese politisch gesetzten Ziele dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Dies ist auch das Ergebnis eines Lernprozesses, in dessen Verlauf die anfänglich recht hohen Erwartungen seitens der Politik, einer Bescheidenheit bei der Zielformulierung und einer bewussten Reduzierung der politischen Einflussnahme gewichen sind. Nun herrscht eine recht hohe Übereinstimmung darüber, welchen Anforderungen die Indikatoren genügen müssen, die im Rahmen einer formelgebundenen Mittelzuweisung verwendet werden. Sie müssen die Möglichkeit zu einer zeitnahen Erhebung bieten, mit einem geringen Erhebungsaufwand verbunden sein, Vergleichbarkeit gewährleisten und schließlich die Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Verfahrens wie auch der zugrunde gelegten Indikatoren sicherstellen. Als allgemein praktikabel gelten folgende Indikatoren: Studierende, Absolventen, Promotionen, Drittmittel, bibliometrische Indikatoren, Studienzeiten, Personal. Auf diese Ziele und die den Modellen zugrunde liegenden Indikatoren müssen Hochschulen bei der Darlegung ihrer Leistungen und Ergebnisse reagieren. Das Hochschulmanagement muss durch angemessene Formen der Rechenschaftslegung gegenüber der Öffentlichkeit die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die staatliche Seite den Hochschulen die gewünschte finanzielle Priorität einräumt. Dabei ist es insbesondere auch wichtig, die qualitative Dimension in Forschung und Lehre und darauf bezogene Aktivitäten der Hochschule gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Dies bedeutet zum einen, dass nicht so sehr die Ergebnisse aus Evaluationen nach den oben skizzierten Verfahren von Interesse sind. Diese sind in erster Linie für die hochschulinterne Qualitätssicherung geeignet, als vielmehr die Tatsache, dass derartige Bemühungen zur Qualitätssorge unternommen werden. Nicht die Dokumentation der Ergebnisse, sondern der Bemühungen steht hier im Vordergrund. Zum anderen muss ein Wandel in der Logik der Darstellung vollzogen werden. Wenn, wie bereits erwähnt, die Hochschulen die alleinige Definitionshoheit über die Qualität ihrer Leistungen verloren haben und folglich bei der Leistungsbewertung auch Kriterien eine Rolle spielen, die dem öffentlichen Interesse an den Leistungen von Hochschulen in Forschung und Lehre entspringen, dann reichen wissenschaftsimmanente Kriterien nicht mehr aus, um den Anspruch der Hochschulen auf öffentliche Mittel zu legitimieren. Vielmehr müssen die Verfahren der Qualitäts- und Leistungsbewertung im Zuge der Rechenschaftslegung durch ein Merit Review erweitert werden, das heißt, Aktivitäten müssen auch über ihren Nutzen für die Gesellschaft begründet werden. Das Berichtswesen einer Hochschule muss also im Sinne eines solchen Merit Review, etwa im Rahmen von Rankings und Hochschulvergleichen, erweitert werden. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass die öffentliche Dimension von Hochschulleistungen auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Dies steht keineswegs im Widerspruch zu ihrer Wissenschaftlichkeit, im Gegenteil. Gerade auch der Übergang zu output-orientierten Mittelverteilungsmodellen kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Wissenschaftlichkeit von Hochschulen zu fördern und die an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Differenzierung im Hochschulsystem nachhaltig zu unterstützen.